Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Checkpoint Contech. Contech wie Construction Tech. Mein Name ist Jan Thomas und in den Checkpoint-Reihen sprechen wir immer mit Expertinnen und Experten über verschiedene Themengebiete, unter anderem Mobility, Künstliche Intelligenz, Deep Tech, Clean Tech oder viele andere Themen. Und heute, wie gesagt, das Thema Construction Tech oder ganz genau das Thema Pre-Construction Tech ist heute dran. Ich spreche mit Patrick Hellermann, Founding Partner von Foundamental und mit Enrico Mendes von Lakestar. Und wir haben zwei sehr coole Finanzierungsrunden besprochen. Das Coole, Patrick als Spezialist in dem Bereich hat einen sehr, sehr globalen Blick auf das ganze Thema. Und dann, sehr schön, Enrico als Generalist kann diese Themen wunderbar einordnen. Und so hat sich hier wirklich ein tolles Gespräch ergeben, muss ich sagen. Natürlich primär über das Thema Construction Tech und die Trends, die es dort gibt. Aber wir haben auch ungefähr die letzte Viertelstunde darüber gesprochen, warum Seriengründer mit erfolgreichem Exit aus VC-Sicht nicht immer eine Idealbesetzung sind. Auch das wirklich eine sehr, sehr spannende Diskussion, muss ich sagen. Deswegen freut euch jetzt bitte auf Enrico Mendes von Lakestar und Patrick Hellermann von Foundamental. Viel Spaß dabei.
Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Checkpoint Contech.
Enrico, Patrick, hi ihr beiden.
Hi Jan.
Hi Jan.
Ja, cool, dass wir wieder sprechen. Ich freue mich auf, also ein super spannendes Thema, finde ich. Wir haben, glaube ich, am Anfang gesagt, wir machen das so ganz grob alle zwei Monate, so ein bisschen nach Nachrichtenlage. Spannende Runden habt ihr mitgebracht, aber ich würde sagen, wir fangen trotzdem nochmal an. Patrick, vielleicht magst du uns nochmal kurz einführen in den Space, damit vielleicht kurz der Hinweis auch an die Hörerinnen und Hörer. Wer die erste Folge nicht gehört hat, da hast du ja quasi, haben wir hier generell ausführlicher mal durchgeführt, aber vielleicht kannst du mal kurz kompakt zusammenfassen.
Ja, genau. Also wir mit Foundamental covern den weltweiten Construction-Technologie-Markt und Construction-Technologie, darunter könnt ihr euch, wie der Name sagt, Technologie vorstellen, die speziell für den Baubereich, aber angrenzend auch Renovierungsbereiche, Blue-Collar-Themen, Installer-Themen covert. Und für viele, die es vielleicht gar nicht so präsent haben, das ist ein Markt, der, je nachdem, wie man fragt, zwischen 10 und 12 Billionen weltweit groß ist, also ein Riesenteil des weltweiten GDPs mit ungefähr 10% des weltweiten GDPs. Also durchaus ein Markt, in den es sich lohnt, reinzuschauen.
Und da wundert sich ja eigentlich auch, dass es nicht mehr Spezialisten im VC-Markt gibt wie euch, ne? Also ihr seid ja, sag mal, ich will jetzt nicht sagen führend, aber schon so einer der wenigen Spezialisten, die es gibt auf der Welt, ne?
Ja, er hat eklig viele Details, ne? Also es gibt viele Märkte, die deutlich einfacher sind zu bearbeiten, trotz der Marktgröße. Und gerade Construction hat so seine ganz vielen Eigenarten. Da muss man unter viele Steine gucken, um manchmal Dinge auch sehr früh zu verstehen und dann später, wenn die Firmen dann sehr viel Revenue machen, dann werden sie eigentlich sehr, sehr sichtbar, auch für die Generalisten. Also für uns eine super Marktposition.
Und Enrico, vielleicht magst du mal kurz kommentieren, wie ihr da drauf guckt. Wir haben ja unabhängig von Patrick hier schon ein paar Mal gesprochen über den Markt, zum Teil auch über Runden, wo Patrick beteiligt war, ne?
Ja, genau. Also wir als Generalist schauen uns natürlich viele Themen an. Sowohl die schwierigeren, eklig komplizierten, als auch die, ich würde sagen, Lower-Hanging-Fruits der Digitalisierungswellen. Ich glaube, mal als Beispiel, ich glaube, Fintech ging natürlich viel, viel früher los und hat auch seine Komplexitäten, aber da gab es halt einfach sehr, sehr easy Low-Hanging-Fruits in den letzten Jahren, die man halt abgreifen konnte. Construction viel, viel komplizierter. Ich habe jetzt meine gesamte Karriere eigentlich schon immer Zeit verbracht auf was man mal als Vertical Software einordnen könnte, ne? Und da sind also praktisch Software Lösungen für bestimmte Verticals, und das war damals als teils eins der ersten vor 6 Jahren, als ich das angefangen habe, war Real Estate, und dann bin ich so praktisch über Real Estate, also PropTech, dann auch in Construction Themen so ein bisschen reingestolpert und habe dann mehr oder weniger auch dann seitdem immer viel mit Patrick gearbeitet und finde den Markt auch wahnsinnig spannend. Und wie Patrick richtig sagt, da kann man jetzt mal nicht so eben mal sich entscheiden, dass man das jetzt macht und dann hat man den sofort verstanden, sondern es gibt endlos viele Nuancen jetzt von Land zu Land, von Building Class zu Building Class, also Residential versus Commercial versus Industrial, wo man im Prozess da einhakt, ne? Also im Design Planning oder ob man einhakt in Construction oder eben auch in Renovation. Endlose Komplexität in einem sehr großen Markt. Eigentlich nämlich perfekt, um sich, wie Patrick das immer so schön sagt, Alpha zu erarbeiten. Weil wenn es nicht jeder weiß, kann man es eben wissen und damit noch einen Vorteil haben. Deswegen sehr spannend.
Cool. Und einer, der es scheinbar auch weiß, Patrick, vielleicht nochmal die Brücke zu dir wieder, kleiner Perkins habe ich gesehen, spannende Runde in den USA. Da habe ich erst gedacht, wow, krasse Series A. Und dann habe ich gesehen, da seid ihr sogar beteiligt. Das ist mir im zweiten Schritt dann aufgefallen.
Ja. Ja, das stimmt. Also die Company, über die du sprichst, ist US-Firma namens Permit Flow, wo wir in der ersten Runde damals mit investiert haben. Und was die Firma macht, das könnt ihr euch so vorstellen. Also im Bausektor müssen Generalunternehmer oder Nachunternehmer sehr häufig sogenannte Permits, also mehr oder weniger Genehmigungen, dass ein Bau ausgeführt werden darf, beantragen. Das ist in den USA tatsächlich ein sehr aufwendiger Prozess, denn für viele, nicht nur sozusagen für das Gebäude an sich muss eine Permit beantragt werden, sondern häufig auch für das Beginnen von Arbeiten. Ja, und dann gibt es noch bestimmte Inspektoren, die zum Beispiel von der Stadt oder der Kommune rauskommen und gucken, ob die Permits eingehalten wurden während des Baufortschritts. Und das kann man, also anhand dessen könnt ihr jetzt schon sehen, dass das ein sehr administrativer und komplexer Prozess ist. Jede Kommune hat zum Teil andere Regeln. Das heißt, wenn ich jetzt ein Generalunternehmer bin oder Nachunternehmer, der zum Beispiel in verschiedenen Kommunen arbeitet, sagen wir mal, ich bin regional, dann muss ich mich halt häufig mit den Permitting-Regeln von den einzelnen Kommunen auch noch auskennen, muss nachverfolgen, wo habe ich meine Permits eingereicht, wo ist eigentlich der Prozess. Jetzt kennen wir alle, wie es ist, mit Kommunen zu arbeiten. Dann schreibt man im Zweifel viele E-Mails oder ruft an. Und wenn man jemanden kennt, ist auch nicht schlimm. Also ein ganz, ganz bürokratischer Prozess. Und das Blöde daran, in Terms of Business Impact, ist halt, wenn ich eine Parzelle bereits gekauft habe, ich habe bereits mein Design durch, was ich darauf bauen will, und ich warte jetzt darauf, dass meine Permit genehmigt wird, das ist alles mehr oder weniger lange Sales Cycles beziehungsweise Working Capital related. Und je mehr ich das komprimieren kann, desto besser natürlich für meine Business Economics als Generalunternehmer oder als Nachunternehmer. Und da kommt Permit Flow ins Spiel, haben eine sehr gute Software gebaut, mit der die Generalunternehmer oder Nachunternehmer erstmal die Permit automatisch generieren können für die jeweilige Kommune, in der ich arbeite, automatisch einreichen können, und ich habe ein Workflow-Management-Komponente. Das heißt, es wird automatisch nachverfolgt und nachgefasst mit der Kommune. Und das nimmt natürlich so einem Generalunternehmer erstmal sehr viel administrative Arbeit. Das ist aber gar nicht so spannend, dass sie, was sie halt wirklich schaffen ist, und das ist belegbar, 50% der Zeit, die es braucht, um eine Permit zu bekommen, zu komprimieren. Das heißt, ich habe gerade echtes Geld gewonnen, weil ich 50% schneller meine Permit bekommen. Die Firma hat mittlerweile, es ist auf dem Weg zu 10 Millionen ARR, deswegen auch die große 31 Millionen Runde hier von Kleiner Perkins und Felices, zwei Top-Investoren. Und dementsprechend glauben wir, dass sie wirklich ein super Business gerade bauen.
Also ich finde das, ich komme jetzt gleich erstmal mit der Generalistenklatsche und vereinfache das mal. Ich finde das wirklich super spannend. Und warum finde ich das spannend? Ich glaube, dass, wie Patrick das richtig sagt, das Thema Permits ist für Generalunternehmer ein Riesenpain, und am Ende entschleunigt das halt die Projekte, und am Ende, und der Generalunternehmer hat ein Rieseninteresse daran, das schneller hinzubekommen, aber es ist halt eben auch so eine Aufgabe, die keinen Spaß macht. Allerdings ist dementsprechend aufgrund der Time-Savings, also diese Time-Savings stehen in so keinem Verhältnis dazu, was diese Software kostet, das ist halt auch sehr, sehr einfach. Patrick, korrigiere mich, ich weiß es nicht, aber meine Annahme ist, dass das wahrscheinlich auch ziemlich einfach zu verkaufen ist und daher auch die ziemlich rapide Traction. Die Company ist ja noch ziemlich jung. Das wäre erstmal meine Annahme. Ich finde auch das Produkt sehr, sehr spannend. Ich glaube, man hat hier gewisse Komplexität, aber ich glaube, von Municipality to Municipality sind da wahrscheinlich die Permits irgendwie anders, und da entsteht Komplexität, weil man das halt immer jeweils darauf anpassen muss. Aber ich glaube, der Kunde versteht das Problem sehr, sehr einfach, weil für den Kunden, ich weiß nicht, inwiefern der irgendwie groß seine Prozesse anpassen muss, wahrscheinlich nicht besonders. Es ist halt so ein bisschen wie, und jetzt kommt die Generalistenklatsche, es ist halt Taxfix für Construction, ne? du kannst halt einen Prozess, den du vorher mit dem Steuerberater gemacht hast, aber eigentlich nicht groß anders gemacht hast, kannst du jetzt easy mit so einem relativ einfach zu verstehenden SaaS-Tool durchführen. Und am Ende hast du wahrscheinlich deutlich unverhältnismäßig größeren Benefit davon, das getan zu haben, versus wenn du es mit einem Steuerberater machst. Ne? Und ich so ungefähr würde ich das einordnen, nur halt mit gesteigerter Complexity einem B2B-Kunden, der aber eigentlich am Ende des Tages genau die gleichen Probleme hat. Patrick, korrigiere mich, wenn ich das jetzt zu weit versimplifiziert habe.
Nee, also gibt's nichts zu korrigieren, vielleicht nur zu unterstreichen. Also die Erstellung der Permit, das ist ja der Taxfix-Teil. Hat einen großen Mehrwert, aber den fast größeren Mehrwert liegt im Workflow-Management. Denn das Nachfassen bei der Kommune, hey, wo stehe ich gerade, braucht ihr noch was von mir, wann kann ich damit rechnen und so weiter, das automatisiert halt Permitflow. Also dieses Workflow-Management, was danach kommt, was jetzt bei einem Taxfix auf Consumer-Level vielleicht nicht so sehr im Fokus steht, das ist schon auch ein wichtiger Teil hier.
Ich finde diese 10 Millionen ARR, hast du gesagt, ne? Das finde ich ja schon für so ein junges Unternehmen total beeindruckend. Wie, also du musst jetzt nicht ins Detail gehen, Patrick, aber wie macht sich sowas dann hinterher in der Bewertung bemerkbar? Ist ja wahrscheinlich nach vorne raus extrem viel Fantasie, oder?
Also noch nicht 10 Millionen ARR, aber kurz davor, nur um das sozusagen richtig zu sagen. Mhm. In der Bewertung selber, also das hier war eine klassische Series A mit relativ klassischer Dilution. Die Runde war eine 31 Millionen Runde, wobei diese Runde zum Teil eine Equity-Runde war, die von Kleiner Perkins angeführt wurde. Und Felices hat dann noch zusätzliche Convertible Notes danach draufgepackt, die dann nicht in die Equity-Bewertung reingehen. Also kann sich jetzt jeder ausrechnen, ungefähr wo die Bewertung hier lag.
Mhm. Und was, sag nochmal ganz kurz, wie gesagt, ich finde die Geschwindigkeit trotzdem beeindruckend. Was würdest du sagen, so die zwei, drei wichtigsten Punkte, die, also du hast gerade gesagt, das ist ein großer Pain, den sie lösen. Das ist natürlich eine tolle Voraussetzung, aber was sind so die wichtigsten Punkte, die jetzt zu diesem schnellen Erfolg geführt haben?
Das ist wirklich ein Software- und Produktteam hier. Und die Peers in dem Markt von Permitflow, da gibt es zum Beispiel Pulli und noch ein paar andere, die haben relativ andere Thesen auf das Problem gezeigt, die nicht immer sehr produktorientiert waren. Also es gibt zum Beispiel Peers hier, deren These ist nicht auf den Generalunternehmer zu gehen, sondern auf die Kommune, was an sich ja grundsätzlich Sinn macht, dass man sagt, hey, ich helfe lieber der Kommune dabei, ihren Workflow zu strukturieren, als dem Nachunternehmer. Aber das funktioniert dann anders. Du hast lange Sales-Zyklen, du kommst jetzt nicht unbedingt direkt in die unmittelbare Zwangsbereitschaft rein. Und die kommen dann häufig, das weiß ich von einigen Wettbewerbern von Permitflow, aus der Logik, naja, also Produkt ist sekundär, solange ich die richtigen Leute kenne. Und die machen dann zum Beispiel in ihrem Hiring, gehen die danach, dass sie Leute einstellen, die in bestimmten Regionen die Kommunen bereits kennen, weil sie zum Beispiel dort Real Estate Agents waren, also Broker oder ähnliches. Natürlich ein komplett anderes Mindset. Und Permitflow hat von Anfang an gesagt, nein, wir bauen einfach das allerbeste Softwareprodukt. Und genau das sieht man auch in dem Team. Also ich würde tatsächlich sagen, das ist der Nummer eins Grund für den Erfolg.
Ich hätte, glaube ich, total Angst bei, also zumindest oder Skepsis am Anfang, wenn ich dann lese Nationwide, das klingt super, aber auch diese kommunale Ebene, ich meine, du hast das ja gerade eben schon ein bisschen gesagt, ne? Aber dass man sowas überhaupt skalieren kann, das hätte ich so als Befürchtung, weil man sich vielleicht zu sehr an die einzelnen Kommunen orientieren muss, irgendwie mit seinem Produkt. Und dadurch fast so im Agenturbusiness landet.
Ja, ist es zum Glück nicht. Und was die Gründer herausgefunden haben, ist, obwohl natürlich jede Kommune zum Teil andere Anforderungen hat, sind aber die Stellhebel, über die du replizieren kannst, häufig die gleichen. Das eine ist, die publizieren die Anforderungen an eine Permit alle auf ihren Websites. Die Websites sind natürlich immer ein bisschen anders und ein bisschen anders strukturiert. Und wenn du dann in den Code der Website guckst, musst du was anpassen. Aber grundsätzlich wird auf den Websites häufig dann in PDF-Form die Anforderungen an Permit publiziert. Das ist eine. Das zweite ist, das Einreichen findet in aller Regel über E-Mail statt. Das heißt, wenn ich einmal weiß, wo ich die Codes pro Kommune finde und was die E-Mail zum Einreichen ist, kann ich diesen Ansatz super replizieren. Und ja, den muss ich pro Kommune leicht anpassen, aber da geht's um Tage. Und dann kann ich das für die Kommune komplett wiederholen, wiederholen, wiederholen. Also es ist tatsächlich, weil sie diese zwei Hebel identifiziert haben, relativ gut zu organisieren.
Und ich glaube, das wird im Artikel auch erwähnt, aber ich glaube, ein irrer Treiber der Skalierbarkeit dieses Modells sind halt zwei Effekte gewesen. Ich glaube, Covid hat wahrscheinlich gerade auf der Ämterseite schon für viel Probleme gesorgt, um diese Prozesse weiterhin abbilden zu können, weil halt einfach, ne, Leute mussten von zu Hause arbeiten, das funktioniert in einem Amt, was nicht digitalisiert ist und so halt wahrscheinlich einfach nicht so gut. Und der zweite Faktor sind LLMs. Du kannst halt sehr viel mehr dieser Prozesse sozusagen skalierbar digitalisiert verstehen, wenn du die nicht zu 100% selber kodifizieren musst, sondern eben das LLM das für dich auch erledigen kann zu einem bestimmten Degree.
Jetzt kann man euch ja gratulieren, Patrick. Ich habe bei Crunchbase gesehen, es gibt genau zwei Pre-Seed-Investoren, das ist Y Combinator und ihr, ne? Also der scheinbar vieles richtig gemacht. Wie kommt das? Kannst du das mal erklären, was da euer Erfolgsrezept und auch was sucht ihr in so einer frühen Runde an Indikatoren?
Also dadurch, dass wir wirklich Pre-Seed und Seed-Fokus haben, hilft uns der vertikale Scope, den wir uns gesetzt haben. Ja, wir investieren natürlich global, aber wir investieren halt wirklich nur in unsere Sektoren. Und je länger du das machst, desto mehr, wenn du deinen Job gut machst, Wissen eignest du dir natürlich an, worauf eigentlich sagen, auf was für Painpoints und Themen im Markt eigentlich jetzt gerade von Kunden zum Beispiel geachtet wird. Und wir wussten, dass das Permitting-Thema eins ist, das von Kunden bereits länger eigentlich als ziemlich unerträglich angesehen wurde. Und dementsprechend haben wir da schon seit 2-3 Jahren mehr oder weniger gescoutet. Und Permitflow wurde dann 2021 gegründet, ist dann Anfang 2022 eigentlich an den Markt gegangen. Das war wirklich ein Zeitpunkt, wo sagen deren These und unsere These sich überschnitten haben. Die haben uns gefunden, wir haben sie gefunden, weil wir eben beide sehr vertikal fokussiert sind. Das ist tatsächlich in diesen ganz frühen Runden, wenn es noch nicht so super offensichtlich ist für Generalisten, die sich halt viele Sektoren anschauen müssen, ein Vorteil. Und worauf wir dann achten in diesen ganz frühen Runden, ist zum Teil ein bisschen unterschiedlich, was das Modell ist. Ja, also ob es jetzt ein Marktplatzmodell ist, ein Vertical SaaS. Zum Teil backen wir auch Themen, die zu Anfang erstmal nur Service Companies sind. Das ist schon unterschiedlich. Aber jetzt konkret in Permitflows Fall war es wirklich, dass das hier ein Top-Produktteam ist, was behaupte ich jetzt mal auch einen Generalisten-Investor, der nach super Produktteams sucht, genauso backen würde. Also das war hier nicht so ganz schwierig, das rauszuarbeiten. Das Zweite ist, es ist in den USA tatsächlich ein Riesenmarkt. Übrigens anders als in Europa. In Europa sind die Anzahl der Permits, man sollte es nicht glauben, als EU-Kritiker, tatsächlich geringer als in den USA. Und in den USA hast du einen Riesenmarkt, weil sich Permits wahnsinnig viel wiederholen.
Enrico, wir müssen ja fast, ich meine, wir haben jetzt das große Glück, hier ist Spezialist trifft auf Generalist, aber wir müssen ja fast eigentlich daraus noch so einen kleinen Battle machen, ne? Also das klingt ja eigentlich so, also ne, das sind ja zwei sehr unterschiedliche Ansätze, das ist ja schon super spannend, ne?
Ja, also es sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, die Frage ist auch, in welcher Stage investiert man und wie groß will man dann diese Fonds machen? Also ich glaube, idealerweise als Spezialist ist man earlier unterwegs und dann, also das ist auch jetzt, das ist auch eine Übervereinfachung, aber ich würde sagen, als Spezialist kannst du früher die richtigen Teams backen und die richtigen Ideen durch verstehen, ja? Und ich glaube, dann später kannst du halt natürlich größere Tickets schreiben und dann musst du dich auf anderen Wegen gegen andere Konkurrenten durchsetzen, aber du bewegst halt dann auch natürlich mehr Volumen, ne? Ich glaube, dass man jetzt nicht unbedingt at all stages die gleichen Strategien fahren kann, aber es stimmt natürlich. Es versuchen sich ja immer wieder die großen Multistage-Funds in allen Phasen und meistens wird das dann at Early Stage bei den großen zu einer simpleren Pattern Recognition.
Okay, Patrick, das war jetzt kein Punch, wo du die Hände hochnehmen musst und so Deckung geben musst.
Ist leider sehr entsprechend unserer Wahrnehmung auch, genau. Also jetzt ein Spezialist, der irgendwie Later Stage sich differenziert, weiß ich nicht. Da ist aus meiner Sicht ganz klar Generalisten-Game. Mhm. Unsere These ist halt, wenn Firmen noch nicht offensichtlich sind in einem super speziellen Vertical wie unserer, dann macht es Sinn, sich Spezialisten-Know-how angeeignet zu haben. Aber zu dem Zeitpunkt, wo eine Firma offensichtlich wird, und bei Permitflow war genau dieser Zeitpunkt jetzt gekommen, dann ist eigentlich die perfekte Staffelstabübergabe an Generalisten aus meiner Sicht total synergistisch.
Und wegen dieser Staffelstabübergabe, ich habe bei Crunchbase gesehen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ne, aber ihr und Y Combinator zusammen die Pre-Seed-Runde, dann habt ihr in der Seed-Runde mitgemacht, Y Combinator nicht, hat ausgesetzt, hat dann in der Series A wieder mitgemacht. Was ist das für eine Logik oder warum, also sehr unterschiedlicher Ansatz zumindest, ne?
Ja, Initialized hat die Seed-Runde gemacht. Jetzt muss ich tatsächlich gerade mal überlegen, ob Y Combinator wirklich die Seed ausgesetzt hat. Das kann stimmen, weil ich glaube, dass der Gründer die wirklich sehr hart zurückgepusht hat, ihr Pro-Rata zu benutzen, was bei YC nicht ganz einfach ist.
Aha, ja, spannend. Also ich finde das ein super Thema. Kannst du ganz kurz zu der Rundenstruktur noch was sagen, Patrick? Du hast vorhin so im Nebensatz gesagt, Felicis hat irgendwie, war das ein Convertible oder was sie gemacht haben? Ja. Das klingt so nach einer Preemption schon oder was ist das dann genau?
Ist korrekt, ist ganz genau richtig. Also kleiner Perkins hat relativ schnell kurz vor Weihnachten die Series A als Termsheet unterschrieben. Das war, glaube ich, eine Rundengröße von im Bereich 20 Millionen, die kleiner gemacht hat. Und kleiner wollte dann auch, sagen wirklich den massiven Teil dieser Equity-Runde machen. Daneben dann nur noch pro Ratas. Und Felices war aber eben auch sehr begeistert und hat dann angeboten, dass sie gleich eine Convertible Note hinten drauf machen. Und genau so kommt es zu den 31 Millionen.
Super. Dann würde ich sagen, wir gehen zum zweiten Thema, ne? Das ist ja nicht minder spannend, eine bisschen kleinere Runde.
Genau, hier geht es um eine Firma, die gerade aus dem Stealth rausgekommen ist, namens Edify. Edify, vielleicht fangen wir erstmal damit an, was Edify spannend macht, bevor ich erkläre, was die Firma tut. Edify macht spannend, dass es sich um einen Gründer handelt, Dustin Devan, der bereits Building Connected vormals gegründet hat und dann für 275 Millionen US-Dollar an Procore verkauft, an Autodesk verkauft hat, einer der großen Software-Player in dem Markt. ist dann mit Building Connected bei Autodesk integriert worden, hat sich dort sehr viel weiteres Wissen angeeignet, wie man zum Beispiel mit Nachunternehmern Software bauen kann, wie man im Vergabeprozess von Projekten Software bauen kann und dann natürlich mit dem 275 Millionen Exit hat er auch einfach eine super Track Record so und hat sich dann, nachdem er Autodesk verlassen hat, mit einem großen US-Bauunternehmen zusammengetan, das Inhaber geführt ist und hat dort im Prinzip weiter exploriert und Discovery gemacht und sich gefragt, hey, mit meinem Wissen aus der Unternehmensvergabe, aus dem Nachunternehmermanagement und so weiter und eurem Wissen als Generalunternehmer, was können wir jetzt eigentlich machen? Und hat mehr oder weniger Edify inkubiert bei diesem Generalunternehmer. Aber eben auch, weil er natürlich eine super Track Record bereits mitgebracht hat. Und mit Edify hat er dann eine Company gegründet, die sich um das Kostenmanagement und die Kostenschätzung von Projekten kümmert und wendet darauf eine Figma-artige These an. Seine zentrale These ist, im Browser für die Kostenschätzung zu kollaborieren mit verschiedensten Teilnehmern, die eigentlich Kostenschätzung in das Projekt in der frühen Phase mit einbringen müssen. Also wirklich eine Browser-based Collaboration-These. Und das ist insofern spannend, als das muss man jetzt so ein bisschen wissen, was das Risiko in Projekten ist. Häufig, wenn du als Generalunternehmer ein Projektangebot abgibst, dann in den allermeisten Fällen will dein Kunde, dass du ein Festpreisangebot abgibst. Während du aber eigentlich deine Materialien und deine Arbeit, deine Nachunternehmer erst in Monaten bis Jahren einkaufst. Das heißt, du hast einen relativ großen Zeitverzug zwischen dem Zeitpunkt, wo du ein Festpreisangebot abgibst und zu dem Zeitpunkt, wo du die Nachleistungen eigentlich einkaufst. Und dementsprechend ist es wahnsinnig wichtig, mit den besten Kostenschätzungen vorne in der Angebotsvergabe zu arbeiten. Und dort setzt Dustin mit Edify an, dass er sagt, hey, die besten Angebotsschätzungen kriege ich dadurch, dass ich die besten Experten kollaborativ über meine Softwareplattform zusammenbringe.
Enrico, hol mir dich wieder rein.
Ja, also bei das Thema fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe mich eben mit dem Produkt ein bisschen auseinandergesetzt, beziehungsweise versucht zu verstehen, was genau für Daten müssen da denn eigentlich gesammelt werden. Weil das finde ich halt sehr, sehr spannend. Ich verstehe den Kollaborationsaspekt. Jetzt würde ich gerne mal besser verstehen können, was heißt denn das konkret? Also was für Informationen gehen da rein, damit man dann nachher, damit man schon nicht nachher, sondern vorab eine gute Schätzung baut und die dann immer weiter präzisiert.
Also Kosten im Baubereich kannst du jetzt für Doofe wie mich immer in drei Arten unterteilen. Du hast Materialien, du hast die Arbeit und dann gibt's noch Maschinen, wobei Maschinen in der Regel ein sehr kleiner Teil ist. Ja, der signifikante Teil sind immer Materialien und Arbeitszeit. Arbeitszeit lässt sich relativ gut extrapolieren mit Inflation und so weiter. Das heißt, wenn du da zum Beispiel einfach genug Experten hast, die genug, sagen wir mal, historische Daten der letzten paar Jahre mit in diesen Schätzungsprozess mit einbringen und dann einen Inflationsfaktor oben drauf setzt, dann wirst du für dein Angebot relativ gut liegen für die nächsten 1, 2, 3 Jahre. Der Teil, der richtig eklig ist und wo Edify möglicherweise noch keine Lösung haben wird, ist die Kostenschätzung für die Materialien. Die sind zum Teil sehr volatil. Viele Materialien haben relativ hohe Energiekosten in der Herstellung. Die sind wahnsinnig volatil gewesen die letzten Jahre und dementsprechend kann es sein, dass du in deiner Kostenschätzung, selbst wenn du, sagen wir mal, Kostendaten von deinen Experten, mit denen du zusammenarbeitest, vom letzten Monat benutzt, immer noch falsch liegst. Mhm. Entweder zu hoch oder zu niedrig. Und deswegen glaube ich, dass Edify selber als, sagen wir mal, kollaborative Suite einen Teil dieses Problems mitlöst, aber ein zweiter Teil, beispielsweise eine Firma wie OneBuild, immer noch darin besteht, Daten für Materialkosten einzupflegen, die jetzt wirklich tagesaktuell sind. Und da kann natürlich Edify dann in einer Art Partnerschaft mit so einem Datenlieferanten dann wirklich das Problem rundum lösen. Man sagt immer, letzter Punkt, derjenige, der ein Construction-Angebot auf Fixpreis gewinnt, ist eigentlich der Gelackmeierte. Weil wenn du das Ding gewinnst, dann hast du wahrscheinlich unterschätzt, was deine echten Kosten sind. Während wenn du deine Kosten richtig einschätzt, dann gewinnst du das Projekt nicht. Das ist so eine Weisheit in dem Sektor und dementsprechend ist man eigentlich immer der Gelackmeierte, wenn man da gewinnt.
Aber so eine gewisse Unschärfe jetzt in dem, wenn du sagst, die Preise sind volatil, eine gewisse Unschärfe ist doch irgendwie auch tolerabel, oder nicht?
Naja, also die kann natürlich für dich arbeiten, wenn du ein Festpreisangebot abgibst und sagen wir mal, die Preise für Stahl oder Zement zum Beispiel, weil die Energiepreise senken, in 2 Jahren, wenn du einkaufst, deutlich niedriger sind. Das ist dann deine Marge, ne? Da kannst du Glück haben. Pech kannst du haben, wenn es in die andere Richtung läuft.
Und weil du gerade so betont hast, da haben sie vielleicht noch keine Lösung. Wäre das jetzt für dich ein Grund, dann eben, sag mal, wenn die jetzt pitchen bei dir, wäre das so eine Frage, die du stellst, wenn sie sagen, nee, wir haben da keine Lösung, dass du dann auch deswegen nicht investieren würdest?
Nicht zwingend, es sei, also wenn, es kann ja zum Beispiel sein, dass ein Dustin mir dann sagt, hey, guck mal, da gibt's ja bereits gute Datenlieferanten oder da gibt's gute Hedging-Produkte, das ist ja eine andere Art und Weise, das Problem zu lösen. Stimmt. Mit denen kann ich gute Partnerschaften eingehen. Allerdings, wenn mir das der Gründer sagt, dann muss ich mich halt fragen, was ist die größere Plattform? Was ist das größere Play? Das kann ich bei Edify versus einem Datenlieferanten oder einem Hedging-Produkt noch nicht genau beantworten, fairerweise. Das weiß ich noch nicht, aber die Frage würde ich mir dann stellen. Wenn er mir sagt, hey, das kann ich selber bauen, da wäre ich skeptisch.
Und vielleicht mal, Enrico, generell so ein Serial-Founder, wenn der, also keine Ahnung, gerade ein Autodesk verkauft hat und dann kommt er zu euch und pitcht, dann hört man da schon ein bisschen genauer hin, oder?
Also ich höre erstmal immer genau hin. aber grundsätzlich ja klar. Also ich glaube, ein großes Thema bei solchen Gründern ist einfach Glaubwürdigkeit. Ne? Gerade Patrick hat es ja erzählt, der ist danach noch zu Autodesk und hat dann auch noch besser gelernt, wie man auch mit Nachunternehmen und so weiter Software bauen kann. Das ist jetzt für jemanden, der gerade frisch bei McKinsey raus ist und eine Firma gründen möchte, einfach eventuell schwieriger. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, also am Ende, die Frage ist doch, was kauft man da ein? Kann man irgendwelche Faktoren de-risken? At Pre-Seed gibt's nichts außer Team. Wenn das Team eben bewiesen hat, dass es etwas kann, was sehr, sehr schwierig ist und dass es Zugang zu einer Industrie hat, die sehr schwierig zu verstehen ist, dann ist das in einem gewissen Maße de-risking. Man kann da auch falsch liegen, ne? Also ich glaube, ein erfolgreicher Exit ist, glaube ich, ziemlich, das ist schon ziemlich solide. Wo ich vorsichtig bin, ist so Logo-Huldigung, ne? Also so, der so und so war bei Stripe, deswegen baut er jetzt bestimmt auch eine geile Firma. Ja, also als 1500. Mitarbeiter in einem coolen Startup geheiert zu werden, das jetzt irgendwie groß geworden ist, schau dir mal an, was bei Google so an Ineffizienzen rumhängt, reportedly, ja, ich war nicht da, dann sowas kann man, also da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, das ist sicherlich ein guter Proxy-Filter, ja, also sprich, irgendwie das Stripe HR-Team hat eben auch viele Bewerbungen, deswegen hat sich da einer wahrscheinlich irgendwie damals gut durchgesetzt, aber es ist nun lange kein Garant. Ein erfolgreicher Exit, vorher schon eine Firma gebaut, dann nach der Übernahme noch erfolgreich irgendwie da geblieben und das weitergemanagt. Ja, das ist schon, also A, ist das sehr, sehr selten. Das gibt's halt einfach nicht viel. Gerade in Industrien, in denen es bisher noch nicht viele erfolgreiche Software-Exits gab, noch mal seltener. Und ja, da hört man auf jeden Fall sehr genau hin.
Sag mal, gibt's für dich eigentlich so eine Art abnehmenden Grenznutzen? Also irgendwie, wenn der Exit größer wird, dann wird der Spaß am Gründer geringer. Hast du sowas?
Du meinst, weil man glaubt, dass der nicht mehr, dass der schon satt ist?
Ja, genau.
Jetzt über die Jahre schon verschiedene Sachen gesehen. Ich habe auch Gründer gesehen, die sicherlich viel Geld mitgenommen haben und dann halt so ein bisschen Passion-Projects bauen wollten. Ne? Die waren dann so, ja gut, ich werde halt easy raisen können mit meinem Lebenslauf und jetzt baue ich halt was, wovon ich nicht weiß, wie groß es wird, aber ich will das halt bauen. Habe ich jetzt zum Beispiel in Climate auch schon mal hier und da gesehen. Ne? Also es ist sozusagen Mission-Driven, Before-Outcome-Driven und das ist auch, also das muss jetzt gar nicht heißen, dass das schlechter ist, aber das ist schon etwas, worauf man dann schauen sollte. Ne? Also sozusagen als Investor versuche ich schon, gerade at Seed oder Pre-Seed, die Incentive des Gründers richtig zu verstehen. Also was treibt den, was ist die Ambition, will der einfach Geld verdienen, hat der eine Mission, findet der einfach, ist der verliebt auch in der Industrie, auch das gibt's, ne, und will einfach da irgendwas bauen, was sozusagen was so ein Imprint hinterlässt. Alles drei völlig viable Options, ja. Ich finde, jeder der drei Gründer kann eine große Firma bauen. Wenn der aber schon das Konto voll hat, ist natürlich auf einmal das Geld verdienen dann sekundär und dann ist es wahrscheinlich, also hoffentlich ist es dann einer der anderen Faktoren, sonst ist es Beschäftigungstherapie.
Und ich finde trotzdem diesen Punkt, ne, dass da einmal, man hört quasi, also Stichwort Glaubwürdigkeit, man hört genauer hin, vielleicht hat er nicht auf jede Frage eine Antwort, aber wahrscheinlich traut man ihm ja eher zu, dass er die Fragen noch finden wird. Es sei denn, wahrscheinlich, es sind total kritische Fragen, ne? Also erfolgskritische Fragen. So wie du gerade sagst, Patrick, wenn er dann irgendwie das Thema Hedging oder sowas nicht kennt, das ist wahrscheinlich dann schwierig, ne?
Genau, also ich glaube, jetzt in dem Fall wollte ich mich anstellen, dass er das nicht kennt, aber als Beispiel genau richtig. So ein bisschen Sorge in so einem Fall hier, jetzt nicht unbedingt konkret dieser Fall, aber an analoge Fälle vielleicht, ist, also wenn jemand schon für 275 verkauft hat und sagen wir mal, er hatte beim Exit 10%, wahrscheinlich hatte er mehr, dann hat sich sein Leben halt schon geändert. Und typischerweise mag ich das bei Gründern, wenn sie Feuer im Hintern haben, dass sie alles durchvalidieren müssen, bevor sie eigentlich erstmal gegründet haben. Also sie wirklich sagen, so daran kann es scheitern, daran kann es scheitern, daran kann es scheitern. Und die Annahmen nehme ich raus. Während jemand, der schon 30 bis 50 Millionen netto auf dem Konto hat, das habe ich auch schon erlebt, sagt, naja, die Risiken, die gucke ich mir dann halt mal an nach der ersten Funding-Runde. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil ja, es ist sozusagen für mich persönlich, für mein Bankkonto nicht mehr so riskant und das Geld liegt plötzlich rum, weil ich kann das dann einsammeln. Das ist eigentlich dann keine geeignete Kombination. Also ich müsste dann von so einem Gründer wirklich sehen, dass der jetzt genau wie bei der ersten Gründung sich ganz rigide angeguckt hat, welche dieser Annahmen bereits validiert sind.
Ja, und ich glaube, da kann man noch was dazu schmeißen. Auch wie gesagt, das jetzt überhaupt nicht auf dieses Beispiel bezogen. Aber so dieser, ich glaube, das muss ich jetzt vorsichtig formulieren. Also ich glaube, jeder Exit hat natürlich was mit enormem Können, unternehmerischem Können zu tun und so weiter. Aber es ist natürlich auch viel Timing, Glück und so weiter. Es kann natürlich schon passieren, dass der ein oder andere Gründer dann einfach das Gefühl hat, über Wasser zu gehen. Und dann geht so ein bisschen dieses Feeling für Product Market Fit auch kaputt. Also ich habe auch, es gibt auch Fälle, das habe ich auch schon gesehen, wo dann der Gründer gesagt hat, nö, aber das Produkt muss so aussehen. Ich habe da jetzt total große Conviction. Naja, und jeder Datenpunkt hat halt dagegen gesprochen. Und die Frage ist dann, was gewinnt, das Ego oder der Insight, ne? Und ich glaube, das ist halt bei Leuten, die, wie Patrick gesagt hat, 50 Millionen auf dem Konto haben, kann auch dazu führen, dass man vielleicht einfach glaubt, man muss dem Kunden erzählen, was er will.
Und meistens hat man es ja auch mit Gründerteams zu tun, ne? Spricht man dann eigentlich auch mit den anderen ehemaligen Mitgründern? Ich meine, das kann ja auch durchaus sein, dass so eine Verantwortung für einen Exit bei einem ganz anderen Gründer lag, ne?
Ja, also Referenzen machen wir schon eigentlich immer. Also ich versuche das möglichst vollumfänglich zu machen und ich erwarte zum Beispiel auch gar nicht, dass Referenzen immer nur positiv zurückkommen. Ich glaube, man kann gerade so durch solche Karrierewege nur schwer gehen, ohne auch mal vielleicht mit jemandem irgendwie aneinander geraten zu sein. Ich glaube, das ist okay. Aber ich höre mir schon die Stories an und meistens, also ich glaube, das gibt's nicht so oft, dass ein Gründer so mit Däumchen drehen, die anderen hat machen lassen und dann ist was Geiles bei rausgekommen, dass keine Ahnung, so einen Fall kenne ich nicht.
Nee, das aber, nicht, aber dass vielleicht das Genie einfach einer der drei anderen war vielleicht, das meine ich, ne?
Ja, also das mag sein und dann darfst du halt keinen Typen becken, der sagt, er wäre das Genie, aber es kann auch sein, dass der sagt, ich habe jetzt ein anderes Genie gefunden, das mir hilft, ein geiles Produkt zu bauen und ich kommerzialisiere das jetzt. Also es ist sehr, sehr fallabhängig. Ich glaube, das ist die Antwort, aber man muss auf jeden Fall 360 Grad sich anschauen, was ist da an, also was sagen die Leute, die vorher irgendwie mit denen Kontakt hatten, ne?
Das Schöne an so sehr, an riesen vertikalen Nischen ist, am Ende kennt jeder jeden. Also Referenzen zu machen auf solche Gründer fällt einem, wenn man dann lange genug in einem Vertical unterwegs ist, sehr leicht und man kriegt häufig dann auch eine ehrliche Antwort.
Aber dann könnt ihr jetzt vielleicht auch nochmal so ein gemeiner VC-Insight teilen, weil wenn ihr jetzt gerade sagt, der große Exit ist für viele dann vielleicht auch hinterher so, dass sie dann satt sind und das nächste Unternehmen entweder zu sehr Hybris getrieben oder eigentlich auch, keine Ahnung, nicht mehr machen müssen. Wie ist das denn gerade mit den strukturierten Runden? Sehen wir jetzt sehr viele talentierte Gründer, die dann trotzdem, trotz Exit vielleicht noch hungrig bleiben müssen?
Puh, also um die Frage zu verstehen, du meinst, sehen wir Gründer, die schon mal etwas verkauft haben, die jetzt das zweite Startup haben und dann...
Ja, ich meine es anders. Ich meine jetzt gerade, weil ja, wir hören jetzt gerade, dass sehr viele strukturierte Runden mit, was weiß ich, wie viele Liquidation Preferences gerade gibt. Ne? Das bedeutet ja letztendlich, dass möglicherweise viele Gründer, keine Ahnung, 10 Jahre lang erfolgreiches Startup aufbauen, das sogar verkaufen und dann aber eben und nicht mit
trotzdem
dem...
trotzdem kommt nichts mehr raus.
Genau. Ne?
Ja, die Mathematik ist leider dank Tiger und Konsorten eine ziemlich reelle geworden. Und da sitzen halt einfach teilweise Gründer mit ihren Shares unter einem 200 Mio Pref Stack und also praktisch Liquidation Stack. Ja, das heißt, das Geld, so eine absurde Summe wie 200 Mio muss erstmal zurück irgendwie an die anderen Investoren gezahlt werden. Teilweise ja eben mit Liquidation Preferences höher 1x. Ja, das heißt, ja, teilweise ist das sehr, sehr schwierig. Und das ist tatsächlich, also das muss man schon auch managen. Ne? Also auch ein Investor, der mit LiquPref investiert und so weiter, der geht natürlich auch das Risiko ein, dass dann auf einmal irgendwie die Motivation wegknickt bei so einem Gründer, weil der sagt, ich sehe hier nie in meinem Leben Kohle bei der Geschichte. Mhm. Und da wird dann irgendwie kreativ rumstrukturiert, ne? Also wenn du dann irgendwie so und so IRR erzielst für uns, dann kriegst du doch wieder hintenrum nochmal mehr Shares und so. Also es ist schon immer sehr im Detail versteckt, ja, und man muss das richtig managen, weil am Ende, auch at Growth Stage, du musst das Team incentivieren, sonst arbeitet da keiner. Das ist jetzt, spreche ich Patrick aus der Seele als Investor, wir managen die Dinger bestimmt nicht day to day. Ja, das heißt, nee, am Ende musst dann du das Team motiviert haben. Genau, eben. Deswegen, ja. Also es gibt das jetzt ganz viel im Markt, dass natürlich Gründer echt unter so einem, also teilweise mit Multiple Liquidation Preference Stack sitzen, aber teilweise auch einfach nicht, weil sie so viel geraced haben auf ein Hype-Thema, wo vielleicht fragwürdig ist, ob das Ding wirklich so groß wird. Und das ist sehr, ich glaube, das ist schwierig zu machen für einen Gründer. Also ich stelle mir das sehr schwierig vor. Ich kann es nicht selber sagen. Ich bin nicht in der Rolle. Auch wie Patrick selber sagt, wenn ich es machen würde, würde es auf jeden Fall an die Wand rauschen. Aber das passiert. Ja. Ja.
Vielleicht noch zwei schnelle ergänzende Punkte dazu. Also das eine ist, ich halte diese ganzen sagen kreativen Strukturierungen für ziemlichen Bullshit. Ich verstehe, warum insbesondere Late-Stage-Investoren das machen. Aber am Ende sitzt der Gründer immer am längeren Hebel. Denn wenn du deinen Exit haben willst und der Exit ist dann unterhalb der Lickpref, dann wird der Gründer dir halt im Zweifel sagen, ja, dann mache ich den Exit halt nicht, es sei denn, bei mir kommt auch was an und dann fängst du an, rumzustrukturieren. Also das ist mal das eine. Und das zweite ist, ich finde, also jetzt konkret auf das Thema Lickpref, ich finde Lickpref-Diskussionen in Termsheet-Verhandlungen hilfreich, um die Motivation des Gründers zu verstehen. Das heißt nicht, dass am Ende jemand eine Lickpref tatsächlich, sagen wir mal, 2x oder ganz schlimm Participating oder so mit einbaut, aber du kannst alleine über die nicht normierte Lickpref-Diskussion schon verstehen, ob ein Gründer noch die Langatmigkeit mitbringt, hier wirklich noch eine Generational Company aufzubauen die nächsten 10 Jahre oder ob er eigentlich sagt, oh nee, also irgendwie eine höhere Lickpref will ich nicht mal diskutieren. Dann weißt du schon, aha, wahrscheinlich ist, und jetzt rede ich nicht von Seed Companies, ne? Ich rede jetzt hier von Firmen, die, sagen wir mal, schon 8 Jahre unterwegs sind und so. Und wenn er dann nicht mal solche Lickpref-Diskussionen mit Growth-Investoren führt, dann werden die Growth-Investoren wahrscheinlich zum Schluss kommen, der hat nicht mehr die lange Atmigkeit. Das finde ich relevant, aber es dann tatsächlich umzusetzen im Termsheet ist aus meiner Sicht Humbug, weil du kriegst es beim Exit dann sowieso wieder hinten drauf vom Gründer.
Vielleicht dann noch als Einwurf, vielleicht mal sozusagen ein gutes Wort für Secondaries. Ich glaube, es macht ab einer bestimmten Stage, und das ist definitiv nicht Seed, und das ist ziemlich sicher meines Erachtens nicht Series A, macht es schon Sinn, dass Gründer auch Secondaries verkaufen. Also sprich, dass sie etwas Geld hinter die Firewall bringen. Das ist jetzt keine Unsummen, ne? Aber ich glaube, es gibt jetzt auch viele Fälle, von denen man weiß, da haben jetzt Leute irgendwie 8, 9, 10 Jahre an einer Firma geackert und dann ist halt durch, ne, Market Crash, Komplikationen und so Lickpref-Geholze. Auf einmal stehen die dann da und sagen, irgendwie doch nichts übrig geblieben. Das ist schon grausig und das ist natürlich auch ein Problem für Risk-Taking-Ability und so weiter. Also da vielleicht mal der entgegengesetzte Mechanismus. Es macht schon Sinn, auch um einen Gründer zu enablen, Risiken weiterhin einzugehen, denen auch die Möglichkeit zu geben, teils rauszunehmen.
Ist aber fast nochmal ein Thema für eine eigene Sendung, ne? Weil das betrifft ja nicht nur die Gründer, sondern eigentlich auch das Management-Team, was irgendwie incentiviert ist durch ESOPs, VSOPs, wie auch immer, ne?
Ja, können wir ein ganzes Wochenende mit Bierchen drüber quatschen.
Ja, aber mega spannendes Thema, finde ich. Man hat es ja bei glaube ich, Hopin, ne, zum Beispiel gesehen, wie das dann irgendwie auch in die falsche Richtung drehen kann. Können wir wirklich nochmal vertiefen, finde ich, an anderer Stelle. Aber ja, ist auch generalistischer, würde ich fast sagen, als Construction Tech, ne? Aber sehr cool. Patrick, trotzdem, sind das internationale Themen, die wir hier gerade besprechen, ne? Die sind wahrscheinlich überall auf dem Globus gleich. Ihr seht ja im Prinzip jeden Markt der Welt gerade, ne?
Ja, jeder Markt hat seine Nuancen, aber im Grundsatz sind Probleme dann wiederholbar. Häufig sind sie dann in der Execution, sag mal, lokal oder zumindest kontinental. Jetzt so ein Thema wie Edify, glaube ich, würde sich auch für ein europäisches Gründerteam lohnen anzuschauen, denn die Grundsatzthese, dass du hier einen kollaborativen Workflow im Browser schaffst für gemeinsame Schätzungen, halte ich für wiederholbar auch in Europa, aber mit seinen eigenen Nuancen. Deswegen, also Edify wird jetzt erstmal genug zu tun haben mit den USA. Permitflow dagegen habe ich mir angeschaut, auch da den Permitting-Bereich für Europa, und wir haben wirklich ungefähr ungefähr 5 bis 10x weniger Permits in Europa, als wir es in den USA haben. Und leider ist die Anzahl der Permits hier halt auch direkt korrelierend mit der Marktgröße. Deswegen bin ich bei dem Permit-Flow-Thema für Europa vielleicht erstmal ein bisschen gedämpfter. Da braucht man eine etwas andere These.
Dann hat es mir großen Spaß gemacht. Vielleicht nochmal kurz zum Schluss. Man hat es ja rausgehört, wer sich bei euch melden kann. Aber vielleicht gibt es nochmal so die 1, 2 Themen oder Teams oder so oder Bereiche, die ihr euch angucken wollt, ganz speziell. Also könnt ihr einen kurzen Call to Action nochmal machen.
Ja, bei uns darf sich jeder melden, der Pre-Seed oder Seed Runden gerade macht und einen Lead-Investor sucht. Das machen wir nämlich sehr gerne in den Bereichen Designtechnologie, Bautechnologie, alles was für Renovierung, Supply Chains, Logistik und auch sehr gerne Robotik und Blue-Collar-Themen sind. Das klingt viel, hat aber wahnsinnig viel Gemeinsamkeiten und jetzt gerade schaue ich mir wirklich sehr viel Bereich Design und Robotik an.
Enrico.
Genau, und bei uns kann sich auch jeder melden, in jeder Stage, der eine Firma baut, von Deep Tech zu Enterprise Software zu Fintech und Vertical Software, die Geld einsammeln wollen, die eine große Firma bauen wollen und vor allem einen Investor mit europäischer DNA suchen.
Super. Mir hat's großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und ja, wir gucken, wie gesagt, nach Marktlage. Wahrscheinlich in 2 Monaten sprechen wir es wieder, ne?
Cool.
So ganz grob.
Ja, ja, super.
Perfekt. Bis dahin, alles Gute.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de/podcasts findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.